HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
I think hybrid food, I think crazy ideas like these, some are a bit more crazy than others.
Interessant ist besonders an San Francisco, dass die Leute früher wegen des Goldrauschs hierher kamen. Heute ist es der Technologierausch. Und mit den Tech-Leuten kommen viele andere Kreative, die sich hier ständig neu erfinden wollen.
Es ist ein wunderbares Gefühl, an der Bucht zu wohnen. Ein großartiger Ort. So viele Kulturen vermischen sich.
Unsere Kunst hat sich aus der Hippie-Kultur entwickelt. Der Geist von damals lebt in unseren Bildern weiter.
Im Vergleich zu dem Rest von Amerika ist San Francisco wirklich so eine kleine Oase. Man ist viel offener, man nimmt Leute einfach auf.
Du bist immer noch für dich selbst verantwortlich. Aber ich fühle mich hier wohl. San Francisco ist die einzige Stadt, die so viele Zufluchtsorte für Obdachlose und so viele Suppenküchen hat.
Silicon Valley, new to San Francisco, 22 to 30 years old.
Sie arbeiten im Silicon Valley, sind neu in San Francisco, 22 bis 30 Jahre alt, kommen frisch von der Uni, haben Jobs bei Apple oder Google. Sie schreiben einfach einen Scheck für ein 2-Millionen-Haus. Das wäre früher nie passiert.
Und dahin reisen auch die meisten Touristen in die Vereinigten Staaten, ins Land der Nationalparks, der Canyons, der wilden Küsten an zwei Ozeanen. Sie reisen auf der legendären Route 66, tragen also Geld ins Land vieler Mythen aus dem vergangenen Jahrhundert. Übrigens kann die World Tourism Organization diese touristische Anziehungskraft auch ganz exakt beziffern. Es waren im letzten Jahr 68,5 Milliarden Dollar, die in Trumps Amerika hängen blieben. Ein Top-Reiseziel ist San Francisco, die schöne an der Area Bay. Und auch wir sind heute dort, der letzten Station des Tags auf Weltreise. Wir sind nämlich am Ziel an der Bay Area, so ist es richtig, in San Francisco. Das ist eine pazifische Stadt mit angenehmen 24 Grad, während hier bei uns das Thermometer bei fast 40 steht. Und uns, auch ganz schön übrigens, afrikanisch entschleunigt. Und wir sind zu Gast bei unserem Korrespondenten Markus Schuller. Guten Abend nach San Francisco.
Guten Morgen nach Deutschland.
Das Angebot für Wining und Dining in San Francisco, das ist heute an einem Freitagabend riesig. Wir könnten zum Beispiel, wie wir im Internet gesehen haben, mit Hornblower Dinner Cruise durch die Bucht schippern, 3 Stunden für 130 Dollar pro Person, plus Trinkgeldsteuern und Landegebühr an Pier 3. Oder wir könnten nachher die Milwaukee Brewers gegen die San Francisco Giants Baseball spielen sehen. Gestern gab es noch 92 Tickets zu kaufen. Oder wir machen das, was Sie uns empfehlen. Wo gehen Sie heute Abend hin, wenn Sie ausgehen?
Also, um ganz ehrlich zu sein, und ich darf wirklich sehr profan hier werden, ich gehe zu meinem Lieblingsburgerladen, so wie ich das fast jeden Freitag mache, ins Happy Hooligans heißt der. Das ist ein sehr kleines, sehr einfaches Restaurant. Das Besondere, hier gibt es das beste vegane Essen, nicht in San Francisco, sondern in San Jose. Das ist nämlich die Stadt, in der ich lebe, etwas südlich von San Francisco. Und Happy Hooligans hat nur Platz für vielleicht 30 Personen. Es gibt 8 kleine Tische. Und wenn man dort essen will, sollte man auf jeden Fall vorher reservieren. Ich kann Ihnen zum Beispiel den Lemon Burger empfehlen. Der schmeckt wie ein echter Hamburger, nur ist er gesünder.
Und Sie leben in der Nähe einer Stadt mit sehr angenehmen sommerlichen Temperaturen. Wir lesen auch, dass jetzt die Zeit der Morgennebel in San Francisco ist. Wie sieht das aus?
Na, hier in der Bay Area, da spricht man vom sogenannten Microclimate, also von Wetterbedingungen, die sich schon nach wenigen Kilometern ändern können. Ich war vor ein paar Wochen draußen an der Golden Gate Bridge in San Francisco und habe mich dort mit Leuten unterhalten, die für die Instandhaltung dieser Brücke, die 81 Jahre alt ist, zuständig sind. Und die machen sich immer über die leichtsinnigen Touristen lustig. Denn die Touristen denken, wenn es in der Stadt von San Francisco, wie sie sagen, angenehme 24 Grad hat, dann muss es auf dieser Brücke genauso warm sein. Die täuschen sich, es ist bitterkalt, manchmal nur 10, 12, 15 Grad, die dort herrschen, weil vom Pazifik immer ein leichter, kühler Wind weht. Na, und wenn man dann aber morgens in diese wunderschöne Stadt hineinfährt, am Pazifik entlang, dann kann man diesen Morgennebel sehen. Und das hat dann schon ein fast postkartenkitschiges Bild, wird dort erzeugt, wenn man diese Nebelbänke sehen kann, die über den Pazifik hier hereinkommen. Aber um wieder ganz nüchtern zu werden, je weiter südlich man geht, umso wärmer wird es natürlich. Bei mir hier unten in San Jose, gut 80 Kilometer südlich von San Francisco, am unteren Ende des Silicon Valley, da wird es auch knackig warm, nicht ganz so heiß wie bei Ihnen. Dafür haben wir jeden Tag Sonne und jeden Tag mindestens 30 Grad.
Aber auch weiter nördlich von Ihnen, im Weinanbaugebiet Napa Valley, da ist es schon trocken. Im vergangenen Oktober, das wurde auch hier sehr intensiv verfolgt, da wüteten die schlimmsten Brände seit 25 Jahren. Waren die Verluste für die kalifornischen Chardonnays groß, schlimm?
Absolut. Mehr als 250 Feuer brannten damals vor gut fast einem Jahr. Eine Fläche von fast 100.000 Hektar wurde da vernichtet. 8.900 Gebäude fielen den Flammen zum Opfer. 44 Menschen kamen ums Leben. Also es wurden Milliardenwerte vernichtet. Zum Beispiel auch das Haus des Comiczeichners Charles Schulz. Der hat die Peanuts erfunden. Das Weingut von Filmemacher Coppola wurde auch in Mitleidenschaft gezogen im Sonoma County. Und gut zwei Tage nach Ausbruch dieses Feuers bin ich nach Santa Rosa gefahren. Das ist eine Stadt mit 175.000 Einwohnern. Und das Bild, das sich einem dort in den einzelnen Stadtteilen bot, das sah aus wie in einem Kriegsgebiet, bis auf das Fundament heruntergebrannte Häuser und nur noch gemauerte Kamine standen da. Und über der gesamten Bay Area hing eine riesige Rauchwolke, die sehr tief hing. Meine kleine Tochter durfte an ihrer Schule immerhin 100 Kilometer südlich viele Tage nicht im Freien spielen und auf unseren Autos, da lag eine dicke, fette Rußschicht. Und natürlich hatten viele Weingüter sehr zu leiden. Mittlerweile haben die ersten wieder eröffnet und so langsam kommt dieser Betrieb wieder in Schwung.
Eben, die kalifornischen Winzer lassen sich nämlich nicht unterkriegen. Reinhard Spiegelhauer, Ihr Kollege, der war im Frühjahr im Weinbaugebiet und hat sich dort umgehört.
Ich habe die Gefahr einfach nicht gesehen. Meine Nachbarin hat an allen Türen geklopft, wo Licht war, und mich am Arm in den Garten gezerrt. Und da war das Feuer keine 5 Meter mehr weg. Als dann auch noch die Gastanks in der Nachbarschaft explodiert sind, da war völlig klar, ins Auto und weg. So hat Annette McDonald die Nacht vom 8. auf den 9. Oktober erlebt. Waldbrände in und um Santa Rosa haben damals hunderte Häuser zerstört. Annettes Haus blieb am Ende stehen, aber nicht das Paradise Ridge Weingut, in dem sie die Verkostungen leitete und die Hochzeitsfeiern organisierte. René Bick ist einer der Eigentümer. Er steht, knapp ein Dreivierteljahr nach den verheerenden Bränden, neben den Überresten. Zwei Gebäude sind abgebrannt, die Kälterei und das Haus, in dem wir die Verkostungen und andere Veranstaltungen gemacht haben. Wir haben dort um die 70 Hochzeiten und 40 Geschäftstreffen pro Jahr ausgerichtet. Das haben wir verloren. Ein halbes Jahr hat es gedauert, die Trümmer wegzuräumen. Ein Bagger ist noch unterwegs für die Feinarbeit. René Bick will das Weingut an der gleichen Stelle wieder aufbauen, aber das wird nicht einfach.
Right now, we're just
Wir reden mit Architekten, Bauunternehmern, kümmern uns um Genehmigungen, Versicherungen, Anwälte. Alles Dinge, die so nicht auf dem Zettel gestanden haben. Das Weingut war zwar versichert, aber nicht hoch genug. Das Geld für eine neue Kälterei fehlt, sagt Winzer Dan Barwick.
We now have to make wine somewhere else. So we got very, very lucky.
Wir müssen den Wein jetzt woanders machen, aber wir haben viel Glück gehabt. Wir haben gerade Möglichkeiten gefunden. Netzwerken, telefonieren, es ist nicht einfach, aber es klappt.
And it was a little bit of hard work, but that's what we do.
Die Waldbrände haben fast 30 der gut 400 Weingüter im Sonoma Valley getroffen, aber keine so schlimm wie Paradise Ridge.
We just about wrapped up harvest and the fire came.
Wir hatten gerade die Ernte fertig, als das Feuer kam und jedes Fass zerstört hat, das wir hatten, auch Wein von 2016. Eine Menge Wein und Arbeit sind einfach futsch.
So a lot of wine, you know, a lot of work just disappeared.
Dennis Briete, mit einer Tochter des Gründers verheiratet und lebt seit fast 30 Jahren im Sonoma Valley. Wir machen weiter, sagt er, während er durch den Weinberg geht. Denn das wichtigste Kapital ist heil geblieben, die Reben. Höchstens 5% haben Hitzeschäden durch das Feuer, sagt Barwick. Man merkte ihm die Leidenschaft fürs Weinmachen an und die Weine von der Paradise Ridge haben einen ausgezeichneten Ruf.
Here's my philosophy, I make the wine for me.
Ich mache den Wein in erster Linie für mich. Ich baue zwar nicht europäisch aus, aber ich bin doch wahrscheinlich näher dran als viele andere hier. Das war lange nicht so gefragt, aber langsam kommt es in Mode. Die Ernte vom vergangenen Jahr hat Dan durch zugekaufte Trauben ersetzt. Der Jahrgang 2017 ist eine Herausforderung für das Weingut, für alle, auch für Annette McDonald. Sie hat eine kleine Weinstube weiter unten am Highway hergerichtet, damit Verkostungen und Events übergangsweise dort stattfinden können. Wir hatten diese kleinere zweite Location, die wir 2 Wochen nach dem Brand aufmachen konnten. Wir hatten zwar viele Daten verloren, weil unsere Computer auch hier oben standen, aber wir haben es hinbekommen. Die anderen Weingüter unterstützen die Paradise Ridge, sagt Annette. Der Zusammenhalt in der Region nach den Bränden ist groß.
Womöglich kriegen wir hier auch mehr Waldbrände. Kalifornien und das Feuer, gerade musste der weltberühmte Yosemite-Nationalpark teilweise geschlossen werden, mitten in der Hauptreisezeit. Der Park liegt zwar 300 Kilometer weit weg von San Francisco, aber Waldbrände sind auch dort ein Thema für Politik und Umweltschutz, weil sie in Kalifornien größer werden und sich neuerdings auch nachts so schnell ausbreiten wie tagsüber. Das war früher anders, Markus Schuler. Was kann denn die Politik dagegen tun und der Umweltschutz?
Viel und wenig. Viel, wenn es um lokale Maßnahmen geht, in der Vermeidung von Bränden, in dem Wiesen zum Beispiel regelmäßig gemäht werden, das Gras niedrig gehalten wird und die Landwirte das Gras nicht vertrocknen lassen und indem man zum Beispiel Camper, Wanderer, Touristen regelmäßig warnt, keine offenen Feuer zu machen oder in Waldgebieten zu rauchen. Aber die Trockenheit hat natürlich auch viel mit dem Klimawandel zu tun. Und dazu braucht es nationale, aber vor allem internationale Anstrengungen. Kalifornien steht da, alleine da, ist sozusagen machtlos. Und dann muss man nach Washington gucken und einen Präsidenten sich ansehen, der all dies in Zweifel zieht.
Bei uns in Frankfurt ist auch gerade Grillverbot verhängt worden. Übrigens bei den nordkalifornischen Wald- und Buschbränden im vergangenen Jahr, da sind auch Häuser abgebrannt mit Archiven aus der Frühzeit des Silicon Valley, Dokumente des Computerherstellers Hewlett-Packard. War das bei Ihnen Thema?
Ja, es waren gut 100 Kisten mit Briefen und Dokumenten der beiden HP-Gründer William Hewlett und David Packard, die da bei diesem Feuer im vergangenen Herbst zerstört wurden. Auch diese lagerten in Santa Rosa, von denen aus dieser Stadt der Kollege da gerade berichtete. Das ist die Bezirkshauptstadt. $2 Millionen soll dieses Archiv der beiden Computer-Freaks wert gewesen sein. Unter anderem waren darin Aufzeichnungen zum Beispiel über ein handgroßes Gerät, das man sich in die Tasche stecken kann und mit dem sich dann mathematische Berechnungen vornehmen lassen, sprich der Taschenrechner.
Die IT-Spezialisten im Silicon Valley, wo Sie leben und deren Entwicklungen auch verfolgen, die behaupten ja, mit ihren Erzeugnissen die Welt besser zu machen. Aber Umwelttechnologie, die helfen könnte, den Klimawandel zu bestehen oder durchzustehen, das gehört nicht dazu, oder doch?
Doch, das gehört dazu. Das ist sogar ein sehr wichtiger Zweig hier im Silicon Valley. Das beste Beispiel ist sicherlich der Elektroautobauer Tesla, der die weltgrößte Batteriefabrik im Nachbarbundesstaat unterhält. Tesla verkauft seit Monaten zum Beispiel Batteriespeicher, um die Sonnenenergie von Solarpanels zu Hause dann im Keller oder in der Garage zu speichern und damit wenigstens im Kleinen unabhängiger von Energie aus fossilen Stoffen oder Atomkraft zu werden und Google, Apple und Facebook, die unterhalten ja überall auf der Welt große Rechenzentren. Und ein Unternehmen wie Google zum Beispiel benötigt zum Betrieb all seiner Rechenzentren, 15 an der Zahl, weltweit gut 6 Terawatt Strom pro Jahr. So viel ungefähr wie die Stadt San Francisco mit ihren gut 700.000 Einwohnern im Jahr verbraucht. Und sowohl Apple als auch Google versorgen ihre Unternehmen, ihre Rechenzentren hauptsächlich, nahezu 100%, mit Strom eben aus erneuerbaren Energiequellen, vor allem aus Wind und Solar.
Okay, wir haben auch gehört, dass es das erste vollautomatisierte Burger-Restaurant geben soll, wo ein Roboter die Hamburger belegt. Stimmt das?
Ja, das gibt es. Und zwar im Stadtteil Soma in San Francisco. Das ist eine Maschine, die vollautomatisiert Burger wie am Fließband herstellt. $6 kostet wohl solch ein Burger. Ich hatte noch nicht das Glück, dort mir den Laden genauer anzusehen. Aber das habe ich mir fest vorgenommen, mal diese Burger-Braterei zu besuchen.
Solche Roboter gab es ja noch nicht, als der Schriftsteller Horst Krüger 1975 das erste Mal nach San Francisco kam, aber das schon.
Das Licht. Es war plötzlich da. Es tauchte auf. Es war ein Lichtschock zunächst. Die Stadt lag als ein weißes, strahlendes Häusermeer uns zu Füßen. Sie blendete. Tausende von kleinen weißen Villen tanzten vor unseren Augen, wie Wellenkronen, die schäumen. »Siehst du San Francisco?« rief ich. »Mein Gott, das sieht wie eine Märchenstadt aus, ein Zauberteppich glitzernder Zuckerwürfel.« Die Sonne stand hoch über dem Pazifik. Es war mittags um 2. Ein frischer, kühler Wind wehte. Fahrwind, ja, aber auch Meereswind. Man spürte es auf der Zunge, salzig. Freeway One. Man fährt ja nicht hierzulande, man gleitet, man schwebt ganz langsam den Pazifik entlang. Diese sanfte Automatik im Plymouth Duster. Es geht alles von selbst und auf Schienen. Und plötzlich heißen die grünen Ausfahrtsschilder schon Daly City, Sunset, Richmond. Man rutscht so langsam in die südlichen Vorstädte am Ocean Beach, 6 saubere, fast leere Bahnen auf jeder Fahrseite, die sich jetzt langsam aufgabeln, auseinanderweichen, also noch mehr werden. Wohin geht es hier in die City? Ach, es ist so verwirrend, in eine wirklich perfekte Zivilisation zu geraten. Man kommt sich am Steuer wie ein Bauer vor. Aus Frankfurt.
H2 der Tag, heute auf Weltreise in San Francisco. Zu Gast bei unserem Korrespondenten Markus Schuler. Wir haben dieses Schwärmen von Horst Krüger eben gehört. San Francisco ist eine wunderschöne Stadt, gar keine Frage. Und lebt von den Bildern und Erinnerungen, die in den Köpfen so vieler rund um den Globus abgespeichert sind. In diesem Jahr ist es auch die Erinnerung an das Jahr 1968. Wie hat San Francisco diesen 50. Jahrestag verarbeitet? Das war ja die Zeit der Proteste gegen den Vietnamkrieg.
Ja, genau. Aber der spielte gar nicht so eine große Rolle wie bei uns in Europa. Das Jahr 1968. Vielmehr ging es da um das Jahr, an dem diese Protestbewegung ihren Anfang genommen hatte. Das war nämlich der 13. Mai 1960. Und auf den Treppenstufen zum Rathaus von San Francisco, da protestierten einige hundert Menschen. Die Republikanische Partei hatte damals die Mehrheit im Senat in Washington. Und auf deren Betreiben, da traf sich das Komitee für unamerikanische Umtriebe im Rathaus von San Francisco. Damit wollte man natürlich provozieren, weil man wusste, hier an der Westküste leben viele liberale Menschen. Man wollte Kommunisten an den Unis von San Francisco und im benachbarten Berkeley identifizieren. Studenten und Professoren, die hielten das Ganze für eine Hexenjagd. Vor allem die Studenten versammelten sich dann eben an jenem 13. Mai vor dem Rathaus und die Polizei ging hart gegen die Protestler vor. Am Ende wurden die Studenten dann mit Wasser aus Feuerwehrschläuchen von den Stufen des Rathauses heruntergetrieben. Aber genau das mobilisierte die Studenten. Und wenn Sie so wollen, war das der Auftakt zu jahrelangen Protesten in der Bay Area, vor allem dann später in Berkeley.
An dieser berühmten Universität 68, das auch hier mit Interviews vieler Zeitzeugen in diesem Jahr gefeiert wurde. 68 war damals Kalifornien regiert von Governor Ronald Reagan. Wie erinnern sich denn heute die alt und grau gewordenen Zeitzeugen daran?
Mit ein wenig Wehmut, denn diese Bay Area, diese Region hat sich doch sehr in den vergangenen Jahren verändert. In den 68ern kam so etwas wie ein alternativer Lebensstil hier in diese Region. Da ging es auch sehr viel um Themen wie Gerechtigkeit, wie können wir fairer miteinander umgehen. Damals waren die Spitzensteuersätze noch viel, viel höher und die Mittelklasse war noch groß und reich und wohlhabend. Und es ging vielen Menschen in der Breite sehr, sehr gut. Das hat sich mittlerweile geändert. Es gibt sehr viele reiche Menschen, aber unglaublich viele arme Menschen, die zum Teil hier auf den Straßen leben, die in Obdachlosenasylen leben. Und wenn sie durch die Bay Area fahren, dann fallen ihnen die vielen Wohnmobile auf. Und sie denken sich, warum gibt es hier so viele Wohnmobile? Und das liegt daran, dass viele Menschen sich ein Haus, ein Dach über dem Kopf nicht mehr leisten können und deshalb in Wohnmobilen schlafen und am Wochenende zu ihren Familien dann zurückfahren, weil das eben viel, viel günstiger ist, als sich hier eine Wohnung oder ein Haus zu mieten oder gar etwas zu kaufen.
Was Sie eben schildern, beschreibt ja auch das Verhältnis zwischen den Menschen im Silicon Valley und den Firmen, die dort sehr reich werden, und San Francisco. Beides treibt die positiven wie die weniger positiven Entwicklungen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen San Francisco und dem Valley?
Na, San Francisco profitiert und leidet unter dieser Gemengelage, unter dieser Partnerschaft. Genau genommen gehört ja San Francisco eigentlich gar nicht mehr zum Silicon Valley. Und in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sind aber immer mehr Tech-Millionäre aus dem Silicon Valley nach San Francisco gezogen. Das hat einerseits zu einem Boom geführt. Es sind viele neue und schöne Häuser entstanden, aber zu Preisen, die unerschwinglich sind. Eine Dreizimmerwohnung mit vielleicht 80 Quadratmetern kann hier gut und gerne 4.000 bis 6.000 Euro kosten im Monat. Es sind aber auch viele Startups und Unternehmen nach San Francisco gezogen. Viele Stadtteile, die früher heruntergekommen waren, haben sich verändert zum Positiven. Aber viele Menschen ärgern sich natürlich auch über Google und Facebook, denn die lassen ihre Mitarbeiter täglich mit großen weißen Reisebussen abholen und abends wieder nach Hause bringen. Google unterhält zum Beispiel die größte private Busflotte der Welt und diese Busse, die verstopfen natürlich den Stadtverkehr, blockieren die Bushaltestellen, die eigentlich für den öffentlichen Nahverkehr gedacht sind.
Das wäre ja alles, wären das Themen für Studenten heute. 68 in Berkeley gegen Ungerechtigkeit. Heute, was bringt die auf die Straße? Ist das Google? Ist das, sind das Mieten? Ist das Donald Trump?
Weder noch. Die Studenten heutzutage, und ich habe mich dort mehrfach mit Professoren aus Berkeley und Stanford unterhalten, die müssen kämpfen. Die müssen um ihren Platz in dieser Gesellschaft kämpfen. Und wie Sie wissen, ist an vielen Universitäten das Studieren nicht so wie bei uns in Europa und in Deutschland kostenlos, sondern das kostet viele tausend Dollar. Junge Leute, die frisch von der Schule kommen, in den USA studieren wollen, müssen sich häufig hoch verschulden. Und insofern fokussieren sich die Studenten voll und ganz auf das Studieren und haben wenig Zeit, sich gesellschaftlich zu engagieren. Dieses gesellschaftliche Engagement erleben wir aber vor allem bei Schülern, bei jungen Menschen, die sich beispielsweise gegen die Waffenlobby organisieren. Aber die Studenten sind deutlich weniger politisiert, als das in der 68er Zeit der Fall war.
Und bald sind auch Wahlen zum Kongress im November. Wie sehr bemühen sich denn die Parteien schon um die Registrierung der Wähler? Spüren Sie das, wenn Sie in San Francisco sind oder in San Jose, da leben ja auch Wähler? Ist da der Wahlkampf schon angekommen?
Nein, es ist erst dieser Tage ein Informationsblatt der Kommunen in die Briefkästen geflattert, wo nochmal der Wahlschein erklärt wird und wer sich da alles zur Wahl stellt. Aber im Moment ist es ruhig. Die Amerikaner sind auch sehr wahlmüde. So ein Wahlkampf, ein Präsidentschaftswahlkampf, wie wir ihn 2016 erlebt haben, der geht ja über viele, viele Monate. Und insofern freut sich da jeder, wenn er nicht im Fernsehen zugeschüttet wird mit Werbespots und irgendwelche Flugblätter in den Briefkästen sind. Im Moment ist es noch ruhig. Das wird dann nach den Sommerferien, die Mitte August zu Ende sind, wird es dann losgehen mit dem Wahlkampf und dann werden wir sehen, welche Kandidaten sich dort in Position bringen.
Okay, das lassen wir jetzt mal sacken und probieren ein Taco, serviert von Katharina Wilhelm.
Natürlich sieht die Bäckerei, aus der der Taco stammt, nicht aus wie eine typische Bäckerei. Sie erinnert eher an ein schickes Loft mit Industrielampen, lauter Musik und es gibt eine große Holztreppe, auf der man die süßen Speisen essen kann. Alles eben sehr hip, genau wie die Kreation, die hier erschaffen wurde. Eine Mischung aus französischem Croissant und mexikanischem Taco. Der Tacro.
So we've been working on making excellent croissants and we're like, okay, how can we evolve that product? How can we make that product actually a bit more Californian?
Wir haben an dem perfekten Croissant lange gearbeitet und nach einer Weile haben wir überlegt, wie man das Produkt kalifornischer machen kann. Erklärt der Gründer der Bäckerei Vive la Tarte, Arnaud Goethals. Goethals selbst stammt aus Belgien, weiß also, wie ein echtes französisches Croissant schmecken und aussehen sollte. Das typisch kalifornische Element ist der Mix mit der mexikanischen Küche, dem Taco. Der Taco ist eigentlich eher ein herzhaftes Gericht. Rind oder Hühnchen werden zusammen mit Gemüse in eine Mais-Tortilla gegeben und mit Salsa gewürzt. In Kalifornien, wo ein großer Teil der Bevölkerung aus Mexiko stammt, gehört der Taco genauso zur Essenskultur wie der Hamburger. Für den aber eher süßen Croissant-Blätterteig habe man nach alten mexikanischen Rezepten gesucht, die passen, erzählt Arno Goethals.
And we found a really cool recipe, which is about like a slow-cooked pork that cooks for like 20 hours with fresh pineapple in there.
Wir haben etwas mit langsam gekochtem Schweinefleisch gefunden, das mit Ananas serviert wird. Außerdem haben wir eine Füllung, die ausschließlich vegetarisch ist. Das Croissant wird also aufgeschnitten und hinein komme dann eine der drei Füllungen, die hier angeboten werden. Die fluffig-buttrige Mischung mit dem süß-fruchtigen Inhalt kommt bei den Essensliebhabern in San Francisco gut an. So gut, dass der Tacro meist nach 2 Stunden ausverkauft ist. Schlange stehen für hippes Essen, das ist in San Francisco nicht ungewöhnlich. Vor allem Bäckereien mit süßen Köstlichkeiten sind bei den Einheimischen beliebt. Manche, wie die Tartinenbäckerei, gelangen zu Ruhm, werden exklusiv zum Beispiel von Apple gebucht und sollen angeblich das beste Brot in den USA verkaufen. Und die Fusionsküche, die in Kalifornien vor allem von lateinamerikanischen und asiatischen Einflüssen lebt, gipfelte gerade in der Erfindung des Sushi-Rito, also einer Mischung aus Sushi und Burrito. Arno Goethals, der Erfinder des Tacros, glaubt, dass genau dieses Hybridessen die typisch kalifornische Mentalität widerspiegelt.
I think hybrid food, I think crazy ideas like these, some are a bit more crazy than others. I think it really definitely reflects kind of like the Californian culture. But I think what's interesting about San Francisco is that when you look at the gold rush.
Interessant ist besonders an San Francisco, dass die Leute früher wegen des Goldrauschs hierher kamen und die Gegend belebten. Heute ist es der Technologierausch und mit den Tech-Leuten kommen viele andere Kreative, die sich hier ständig neu erfinden wollen. Alles ist hier möglich. Das benachbarte Silicon Valley, in dem Firmen wie Facebook, Snapchat oder Instagram sitzen, beeinflussen auch die Essenskultur. Viele Restaurants versuchen mittlerweile, Instagram-tauglich zu sein. Denn Essen fotografieren und hochladen ist für viele Instagram-Nutzer ein Muss. Sogenannte Influencer, also quasi professionelle Instagram-Nutzer, sind zudem wichtig für viele Restaurants, um bei der jungen Zielgruppe zu landen.
Social media has changed the way people eat today.
Soziale Medien haben unser Essensverhalten wirklich geändert, sagt auch Willy Eagle, Restaurantbesitzer und Moderator des Food Networks im Fernsehsender ABC. Wer auf Instagram landen will, muss innovativ sein. Das Essen muss interessant aussehen.
Unicorn, the rainbow colors. Some of the food they're putting out on social media is unedible. Nobody can really eat it.
Regenbogenfarben seien besonders in zum Beispiel. Viele Gerichte auf Instagram seien aber gar nicht so essbar, sehen aber toll aus, sodass sie viele Leute teilen würden.
Das für den Magen und jetzt was für die Füße. 1966 wurde in San Francisco diese Band gegründet. Ja, das konnte man vor 4 Wochen im Mainzer Volkspark hören. Carlos Santana, großartig. Sie hören H2, der Tag auf Weltreise in San Francisco.
Die Nacht. Union Square, Downtown, also Zentrum. Wenn man aus dem Hotel tritt, ist Musik zu hören. Nicht eigentlich Musik. Es liegen Schwingungen in der Luft. Helle Töne und dunkle Rhythmen kommen von irgendwoher. Es stampft, trommelt tief. Und zugleich liegt hoher Klarinettenklang quer darüber. San Francisco spielt auf. Ist das afrikanisch, indisch, asiatisch? Es wirkt exotisch. 2 Farbige stehen in wilden Kostümen mitten im Straßenverkehr und musizieren. Etwas Tänzerisches liegt in der Luft, besänftigend und aufwiegelnd zugleich. Die Nacht fällt ein. In diesen subtropischen Zonen wird es schnell dunkel. Im Nu ist pechschwarze Nacht. 1000 Lichter funkeln. Sie glitzern, sie flimmern, verführen dahin und dorthin. Es perlt immer Licht von den Wänden. Musik ist von Ferne zu hören. Diese Stadt, das spürt man beim ersten Spaziergang des Abends, ist anders. Sie ist von Leichtigkeit, von Rhythmus, von einer Fröhlichkeit und schwebenden Heiterkeit erfüllt, die es anderswo nicht gibt in den Vereinigten Staaten. Asiens Hauch ist zu spüren. Weihrauch und Haschischsüße dringen aus vielen kleinen Geschäften, wo junge Menschen, langhaarig und tief versunken, vor psychedelischen Postern stehen, psychedelischer Musik zuhören. Sie sind wie in Trance. Sind das Jungen oder Mädchen? Die Stadt, obwohl sehr männlich in ihrer Kraft, wirkt merkwürdig androgyn, also engelhaft. Zen-Buddhismus, Yoga-Kultur, mystische Zeichen an den Wänden, exotische Ketten im Bazar und Blumenkult an allen Ecken, eine Orgie in Orientalistik. Ist es nicht eine exotische Spielstadt für sehr große Kinder? Es ist auf jeden Fall, als wenn man in eine Gewürztüte hineinröche, das starke Aroma der Fremde.
Horst Krüger mit seinen Reisebildern aus 2 Welten. Zurück ins Silicon Valley nach San Jose, aber nicht zu den Techies, sondern in die prächtige Villa der Witwe eines berühmten Waffenfabrikanten. Das war schmutziges Geld, das eine gewisse Sarah im Winchester-Haus veredelte, aber die hat das richtig toll gemacht. Nicole Markwald war schon dort.
Welcome to Sarah's house.
Janin Böhme öffnet die Tür zu der viktorianischen Winchester-Villa. Der Fußboden aus edlem Holz glänzt. Enorm detailreiche Tiffany-Fenster in Spinnweboptik lassen die Sonne in den schönsten Farben ins Haus strahlen. Aufwendige Tapeten veredeln die Wände. Eines wird sofort deutlich: Geld spielte bei Bau und Dekoration dieses Hauses keine Rolle. Verantwortlich für jedes einzelne Detail in dem Haus war Sarah Winchester, zu ihrer Zeit eine der reichsten Frauen der Welt, erklärt die Historikerin des Hauses.
She was super wealthy. Very wealthy.
Doch ihr Reichtum stammte aus dedikater Quelle. Sie war mit dem Gewehrfabrikanten William Winchester verheiratet, erbte nach dessen frühem Tod 1881 große Anteile an dem Waffenimperium. Sarah Winchester entschied sich, von der Ostküste nach San Jose in die Nähe von San Francisco zu ziehen. Als sie das Haus kaufte, hatte es gerade mal 8 Zimmer und stand auf einer Farm. Das heutige Silicon Valley war damals landwirtschaftlich geprägt. Kirschen, Walnüsse, Pflaumen und Aprikosen waren die Verkaufsschlager, bekannt in der ganzen Welt. Und Sarah Winchester begann ein unendliches Bauprojekt. Über Jahrzehnte erweiterte und veränderte Winchester das ursprüngliche Gebäude ständig. Das Farmhaus wuchs zur zeitweise 7-stöckigen Villa mit einem Aussichtsturm, mehr als 160 Zimmern, 2000 Türen und 10.000 Fenstern. Einem architektonischen Plan schien Sarah Winchester dabei nicht zu folgen, bestätigt auch Historikerin Böhme. Sie schrieb auch mal in einem Brief von ihrem Hobbyhaus. Sie liebte es, verschiedene Sachen auszuprobieren und die Bauarbeiter weiter zu beschäftigen. Vieles an dem Gebäude ist merkwürdig. Treppen, die an die Decke führen, Fenster, die den Blick auf Mauern freigeben, ein Glockenturm, der einst freistand und vollkommen eingebaut wurde. Bis heute hält sich die Geschichte, dass die Witwe gegen einen Fluch anbaute. Dass jeder, der durch Kugeln aus einer Winchester-Waffe starb, sie zeitlebens als Geist verfolgte. Der verwinkelte Bau sollte den Geistern die Verfolgung erschweren. Wir wissen es nicht. Und es ist bislang auch kein Dokument aufgetaucht, wo sie selbst bestätigt, dass sie an Geister glaubt und mit ihnen kommuniziert. Sarah Winchester mag zwar keine Architektin gewesen sein, war aber ihrer Zeit weit voraus. Sie ließ elektrische Aufzüge installieren, eine der ersten innen verlegten Abwasserrohranlagen oder eine elektrische Steuerung der Gasbeleuchtung. Was sie wirklich antrieb, ist nicht bekannt. Als die Villa beim Erdbeben 1906 schwer beschädigt wurde, endete ihr Bauwahn, erklärt Historikerin Böhme.
And after that she moved out of the house for a while.
Nach dem Erdbeben zog sie aus und das war's. Sie stellte sicher, dass das Haus wasserdicht war, aber das Haus nahm großen Schaden, den sie nie reparierte.
But there was so much damage that she never repaired.
Nach ihrem Tod 1922 wurde das Haus verkauft und ist seither als Winchester Mystery House für Touristen geöffnet.
Markus Schuler ist heute auf unserer Weltreise nach San Francisco der Gastgeber. Wir haben hier gerade eine kleine Führung durch das Winchester House gemacht und denken da sofort an die NRA. Die amerikanische Waffenlobby, die wirbt gerade auf ihrer Webseite Stand and Fight California. Was meinen die damit? Worum geht's?
Da geht es darum, dass die Kalifornier, die ja als liberal gelten, doch dafür sich einsetzen sollten, ihre Waffen, ihre Schusswaffen auch öffentlich tragen zu dürfen. Und das ist jetzt mit einer Gerichtsentscheidung passiert. Und die Waffenlobby, die hat eben schon lange Kalifornien auf dem Kieker, weil von hier vor allem von der Westküste, aber eben auch aus Kalifornien viel Gegenwind für die NRA kommt.
Wie ist das eigentlich an der Schule Ihrer Tochter, von der Sie vorhin kurz erzählten? Da dürfen ja die Lehrer noch nicht Waffen tragen, aber gibt es da Sicherheitschecks, um zu verhindern, dass es da Amokläufe gibt?
Regelmäßig sogar. Also Eltern dürfen zum Beispiel das Schulgelände, das stark kameraüberwacht ist, das ist eine öffentliche Schule, eine staatliche Schule, nicht betreten. Man muss sich im Sekretariat anmelden, um überhaupt die Schule betreten zu dürfen. Und dann trainieren natürlich die Grundschüler jedes Schuljahr mehrmals, was sie tun müssen. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Alarm ertönt für Erdbeben, das ist die eine andere große Gefahr, aber natürlich auch für Amokläufe, wie sich dort die Schüler verhalten müssen. Und als meine Tochter das erste Mal das machen musste, kam sie nach Hause und erzählte, Papi, wir mussten uns da heute verstecken, weil es Leute gibt, die auf kleine Kinder schießen. Und das war schon etwas komisch, der Tochter das nochmal in vernünftigem Deutsch zu erklären, weshalb das hier trainiert wird.
Das stelle ich mir nicht einfach vor. Also ich nehme an, dass Sie Waffen so bizarr finden, also Waffenbesitz, den man dann auch öffentlich ausstellt, wenn man in den Supermarkt fährt, genauso bizarr finden wie die meisten Deutschen. Aber wie erklären Sie das Ihrer Tochter?
Zum Glück ist Kalifornien kein so Staat wie beispielsweise Texas, wo der Besitz von Waffen richtig gehend zelebriert wird, wo die Hintergrundchecks, die sogenannten Background-Checks, viel laxer sind als hier in Kalifornien. Und wenn Sie in solch einer Region wie in Los Angeles im Süden des Bundesstaates leben oder hier oben im Norden in der Bay Area, wo es eine sehr große Liberalität gibt und dann auch entsprechend eine Abneigung gegen Waffen, dann begegnet Ihnen dieses Problem nicht so sehr, das ist auch nicht so immanent. Wenn Sie in den ein oder anderen Supermarkt gehen, dann können Sie sehen, dort gibt es Regale, wo man Waffen kaufen kann, aber im Vergleich zu Texas ist das überhaupt nichts. Wenn Sie in Texas unterwegs sind, können Sie am Straßenrand rechts anhalten, in den nächstbesten Laden marschieren und 5 Minuten später sind Sie mit den schwersten Schusswaffen, die Sie sich denken können, ausgerüstet. Das hier, das ist in Kalifornien zum Glück noch nicht der Fall.
Wie ist das eigentlich für Sie als Journalist in einem so waffenverrückten Land, selbst wenn Kalifornien nicht Texas ist, fühlen Sie sich da sicherer oder unsicherer?
Das hängt immer von der Stadt ab, in der man sich befindet. Die Bay Area gilt als sehr sicher. Es gibt auf der anderen Seite der Bay Area Oakland. Dort ist die Kriminalitätsrate etwas höher als in der übrigen Bay Area. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich fühle mich, wir als Familie fühlen uns hier doch sehr, sehr sicher. Ich habe auch noch nie irgendwelche Dinge miterlebt, die einen haben stocken lassen oder wo die Polizei vorgedrungen ist, in ein Haus eingedrungen ist, so wie man das vielleicht aus irgendwelchen Filmen kennt, wo es eine Schießerei gab. Das alles ist bislang überhaupt an uns glücklicherweise vorbeigegangen.
Nochmal zurück zur amerikanischen Waffenlobby. Google, Amazon, Apple, all die großen kalifornischen Firmen sind unter Druck, einen Werbe-TV-Kanal der nationalen Waffenlobby, eben dieser NRA, von ihren Streaming-Seiten zu nehmen. Wie weit ist das?
Dieser Kanal, den gibt es, den kann man auch empfangen, aber die großen Unternehmen haben rechtlich keine Handhabe. Sie können diesen Kanal nicht blockieren. Der Apple-Chef Tim Cook hat sich kürzlich dazu geäußert und hat gesagt, naja, es handelt sich bei diesem NRA-Kanal um eine App, die man auf seinem Smartphone oder seinem Tablet installieren kann. Und wenn man die dann anschaltet, dann wird eben der Content, die Inhalte von den Servern der NRA gestreamt. Und er sagt, er wird nur etwas gegen diesen TV-Kanal unternehmen, wenn er zum Hass aufruft. Und das ist bislang natürlich nicht passiert. Und genau so sehen das auch die großen Tech-Unternehmen, wie zum Beispiel YouTube, die meines Wissens diesen Kanal zum Beispiel noch nicht transportieren. Aber wenn man möchte, kann man den auch im ein oder anderen Kabelnetz oder via Satellit natürlich abonnieren, wie es auch hier einige Jagdkanäle gibt, wo den ganzen Tag auf Tiere geschossen wird und beschrieben wird und gezeigt wird, wie man Tiere erlegt und mit welchen Waffen das man am besten tun kann.
Wie intensiv ist eigentlich noch die Kampagne der Schülerinnen und Schüler, die es auch bis hierher in die Nachrichten geschafft haben, die nach einer Schulschießerei, ich glaube es war im März, den Marsch für unser Leben organisiert haben in Washington, so hieß diese Kampagne. Man wollte Politiker unter Druck setzen, wenn die sich ihre Wahlkämpfe von der NRA finanzieren lassen. Hört man noch was von denen?
Die Schüler sind nach wie vor präsent. Es gibt an einzelnen Schulen, die vielleicht etwas politisch sich stärker engagieren, immer mal wieder auch Kundgebungen und Demonstrationen. Das ist auch in San Francisco häufiger zu sehen gewesen, bei uns hier in San Jose natürlich auch und in Oakland, der anderen großen Stadt auf der Buchtseite. Hier ist dieses Thema nach wie vor virulent und gerade die Schüler sind hier sehr, sehr aktiv und geben gar nicht so schnell auf. Das ist, scheint mir kein Strohfeuer zu sein.
Heißes Thema, auch in San Francisco. Da verdrücken wir uns doch mal über eine der vielen geheimen Treppen der Stadt. Katharina Wilhelm zeigt uns wo.
Fast fühle ich mich ein bisschen wie ein Einbrecher, als ich den Weg zu den McCondray-Stufen einschlage. Denn dass zwischen die zwei viktorianischen Häuschen auch ein öffentlicher Weg gebaut wurde, steht nirgendwo angeschrieben. Ein paar Schritte in eine Art Hofeinfahrt führen mich dann in eine kleine grüne Oase. Blühende Sträucher überwuchern den Pfad. Rechter Hand wurde ein Wasserspiel mit einem Buddha angelegt. Der kleine Pfad geht in eine Holztreppe über. Pflanzen lichten sich und geben den Blick frei auf den Pazifik, auf dem sich an diesem Tag in San Francisco die Sonne spiegelt. Ein atemberaubender Blick, den ich hier ganz für mich alleine habe. Etwa 650 dieser geheimen Treppen soll es verteilt in San Francisco geben, vermutet Ada Bakalinski, die ein ganzes Buch darüber geschrieben hat.
It's captivating to me, since it leads me on to neighborhoods. And when I moved to San Francisco,
die Liebe zu den Treppen habe begonnen, als sie selbst neu in der Stadt war und ganz per Zufall auf diese Pfade stieß. Sie selbst liebe es so, Stadtteile zu erkunden und einen Blick in die Hintergärten zu werfen, erzählt sie im Interview mit dem öffentlichen Radiosender NPR.
Well, I have to find out more about this.
Und es stimmt, auf diese Weise erhascht man einen Blick in eine sonst ganz verschlossene Welt. Ganz im Sinne des Erbes aus der Hippie-Zeit sind Gärten oder Hinterhöfe oft liebevoll mit Windspielen ausgestattet oder mit Lichterketten behängt. Tatsächlich gibt es nicht nur in San Francisco, sondern auch in den nächstgelegenen Städten wie Berkeley viele dieser geheimen Treppen. Diese hätten eine lange Geschichte, erklärt Colin Neff von der Wandervereinigung Berkeley.
After the earthquake in San Francisco in 1906.
Nach dem Erdbeben von 1906 in San Francisco mussten viele Straßen neu gemacht werden. Und weil die Hügel in dieser Gegend so steil sind, wurde eben angefangen, diese Treppen zu bauen, um schnell von A nach B zu kommen. Sie sind letzten Endes also wirklich auch für Pendler gemacht.
So they were built for commuters.
Abseits der Bürgersteige sind die geheimen Treppen eine willkommene Abwechslung für alle, die nach etwas mehr Ruhe jenseits der überfüllten Touristenrouten suchen. Und nach oben muss man in San Francisco irgendwie immer. Die kleinen und großen Hügel dieser Stadt gilt es bei einer Stadttour zu erklimmen. Und wenn man es sportlich auffasst, gerät die Städtetour so zur echten Wanderung. Dabei kann man sich immer wieder von pittoresken Details überraschen lassen. Einige Treppen wurden zum Beispiel mit Mosaiken verziert oder geben erst beim Blick von unten nach oben kleine Botschaften preis, wie zum Beispiel die Lion Street Steps nahe Presidio, die zu den bekannteren Treppen gehören. Und manchmal halten die Treppen auch echte Überraschungen bereit. Wie zum Beispiel der klitzekleine Molinari Manor Park mit Bänken und Vogelhäuschen, den ich zwischen Union und Filbert Street entdecke. Bei der Suche nach den geheimen Treppen helfen spezielle Reiseführer und manchmal auch ein Blick auf Google Maps. Denn so lässt sich oft ganz schnell feststellen, ob man wirklich eine öffentliche Treppe erklimmen will oder aus Versehen in einem Privateingang landet. Eines jedenfalls sollte man unbedingt mitnehmen: genügend Ausdauer und einen Fotoapparat für die spektakulären Blicke, die einen dort erwarten.
Eine sagenhaft schöne Stadt in sagenhaft schöner Lage, Markus Schuler. Man hat immer, wenn man dran denkt, ist das unzerstörbar, eine leise Sorge, weil immer mal wieder die Rede davon ist, Kalifornien wartet auf the big one, das große Erdbeben. Ist das Thema für Sie Alltag?
Ja, absolut. Das ist sogar ein großes Thema und manifestiert sich zum Beispiel in meiner Garage. Dort stehen nämlich 4 blaue, große Kanister, die mit Wasser gefüllt sind und alle 6 Monate wechsle ich das Wasser aus und lasse Frisches rein. Es gibt einen Karton in der Garage, dort ist Nahrung und sind Taschenlampen und Batterien gelagert, um die ersten 48 Stunden bei einem Erdbeben unabhängig zu sein. Und wir haben kleine Geldbündel mit 5 Dollar und 1 Dollar Noten bei uns im Haus liegen, denn bei einem Erdbeben funktionieren Kreditkarten natürlich nicht mehr. Also es ist ein Thema, das hier uns alle bewegt, und wenn Sie dann die Zeitungen aufschlagen, immer wieder wird dort aufgerufen, sich doch Erdbebenvorräte anzulegen, und ich habe mit einem Erdbebenexperten der Erdbebenbehörde gesprochen und der sagt, vor allem San Francisco dürfte besonders stark getroffen werden, wenn denn the big one kommt, denn in San Francisco stehen die Häuser sehr, sehr nahe, die Bausubstanz ist zum Teil sehr veraltet. Es gibt sehr viele Gasleitungen, und hier wird im Ernstfall doch mit vielen Verletzten, vermutlich auch sogar mit Toten zu rechnen sein. Und innerhalb von 20 Jahren, so sagen die Experten, soll dieses Erdbeben kommen.
Sie bereiten sich darauf vor, aber eigentlich denkt man doch, es wird nicht passieren, oder?
Das Verrückte ist, man verdrängt es eigentlich immer. Und wenn man dann aber Verantwortung für Familie hat, dann denkt man sich, man bereitet sich lieber darauf vor. Aber viele Menschen, meine Freunde und Bekannte, die verdrängen das. Erst im Januar hat es hier zum Beispiel wieder gebebt, 4,8 auf der Richterskala. Und ich habe dann meinen Nachbarn gefragt am nächsten Morgen, du, hast du das mitbekommen? Heute Morgen um 4 hat es gebebt und Twitter war voll und 4,8 auf der Richterskala, das hat ja ganz schön gewackelt, da wird man dann ausgelacht.
Markus Schuler, wir hoffen, dass es nicht passiert. Danke, dass Sie uns so schön geführt haben durch San Francisco und uns aus Ihrer Sicht die Stadt und Ihre Umgebung nahegebracht haben. Das war der Tag auf Weltreise. Gestartet sind wir Anfang Juli in Johannesburg. Heute endeten wir an der Westküste der Vereinigten Staaten. Das waren 4 Wochen, in denen wir uns nicht in die deutsche Tagespolitik eingemischt haben, beispielsweise nicht in die Debatte um Mesut Özil und seinen Vorwurf an den DFB, er sei Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren. Da müssen wir uns auch gar nicht einmischen, denn das hat Badesalz schon 1991 sehr scharfsinnig kommentiert, als Mesut Özil noch in den Windeln lag.
0-2 in der 83. Minute. Torschütze erneut, Anthony Savini.
Oh Mann, so eine Scheiße, du. Schießt uns der Drecksack geht schon das zweite Tor rein, du.
Ich hab den eh gefressen, den Bimbo, dass die überhaupt hier kicken dürfen, du, die Halbaffe, du.
Oh Mann, du. Erst mit dem Boot drin aus dem Busch gelockt, jetzt versauen sie uns die Meisterschaft hier, du.
Hey, vielleicht sollen wir dem mal Bananen runterschmeißen,
hä? Na ja, so wie der lebt, der Gorilla möchte auch bestimmt mal Bananen essen.
Komm, Nische, Bananenche. Wie der schon lebt mit seinen dicken Schenkel, du komm.
Hey, sag mal, seid ihr blöd oder was?
Was willst denn du, Studentenkopf, hä?
Ja, sag mal, wisst ihr nicht, dass der Sabini ab der nächsten Saison für uns spielt?
Was? Der Bimbo bei uns? Nächste Saison? Das glaubst du wohl im Ernst nicht?
Ja, lest du denn keine Zeitung oder was? Der hat doch gestern eine Schrippe. 2,5 Millionen Ablöse.
Was? 2,5 Millionen Mark Ablöse?
2,5? Ich meine, andererseits ist es ja irgendwo auch wert, oder?
Das glaubst du aber, du. Der trifft wenigstens mal ein Tor, ne?
Genau, und überhaupt, guck mal, wie der sich bewegt, du, wie eine Gazelle, du, hä?
Hier. Oh, das ist doch ganz eine Athletik da drüben, wo die herkommen. Weißt du, da, wo uns den Schlapp machen, da laufen die noch weiter, die Bimbusche.
Das sind die auch gar nicht anders gewöhnt, sag ich dir. Das ist denen ihr Natur. Weißt du, wenn man erstmal so ein Zebra mit der Hand gefangen hat, ne? Da bist du fit, ne?
0-3 in der 87. Minute. Torschütze Anthony Savini.
Klasse! Wahnsinn! Hier, das macht richtig hungrig. Weißt du das hier? Hier, gib doch mal aber den Schuh, wer war
das? Gib ich dir gerne mal. Warte mal. Ah, lass es schmecken, hä?
Was kriegst du, Savini? Letzte Saison für uns, das finde ich ja klasse.
Der Savini, du, für 2,5 Millionen Max spielt er da.
Ist er aber auch wert, oder?
Das ist der echt wert, Sabini.
Freue mich schon richtig auf die nächste Saison.
Wie der lebt, das Bimbo.
Guck dir das mal an, du. Lauf, Sabini, lauf!
Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.